Was wurde zuerst erschaffen? Was wurde dann zuerst erschaffen? Das letzte Mal habe ich euch gesagt, Al-Qalam, Schreibfeder. Dann habe ich genau die Sache untersucht und ich fand eine große Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Und es gibt sogar 4 Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. 4. Manche sagen, der Erste, der erschaffen wurde, überhaupt, die erste Sache, die Allah erschaffen hat, ist Al-Qalam, der Schreibfeder. Diese Meinung vertritt Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, der Mann von Tafsir, der größte Tafsir-Gelehrte aller Zeiten. Er hat diese Meinung. Und auch Al-Imam Ibn al-Jawzi, sie sagen Al-Qalam. Wo ist der Beweis? Al-Hadith, was ich euch das letzte Mal erwähnt, Ibn al-Jawzi. Das letzte Mal habe ich euch den Hadith erwähnt, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hadith ist bei Tirmidhi und bei Ahmed und bei Abu Dawud. Ja? Und sahih, authentisch. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu ktub, qala rabbi, ma aktub, wa mada aktub, qala aktub maqadira kulli shay'in ila qiyamis sa'a. Die erste Sache, die Allah erschaffen hat, ist der Schreibfeder. Er sagt ihm, schreib. Dann sagt der Schreibfeder, was soll ich schreiben? Er sagt ihm, schreib die Schicksale aller Dinge bis zum Tag der Auferstehung, bis zur Stunde. Subhanallah. Hier sagt Imam al-Tabari, na seht ihr, es ist deutlich, die erste Sache, die Allah erschaffen hat. Aber diesen ersten Satz ist mehr deutlich. Den man kann das anders verstehen. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqal. Das heißt, als Allah Ta'ala begonnen hat, dieses Awwal heißt begonnen hat, den Schreibfeder zu erschaffen, hat er ihm gesagt, schreib. Das heißt nicht, dass er zuerst erschaffen wurde, sondern als er damit begonnen hat. Und die zweite Meinung, sie sagen, al-ma'ah, das Wasser wurde zuerst erschaffen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Und der Thron ist auf dem Wasser. Das heißt, Wasser war schon vorher. Ja? Diese Meinung vertritt in einer anderen Überlieferung auch Imam Ibn Jarir al-Tabari und auch Imam Siddi hat eine Überlieferung über Ibn Ishaq, dass er einen Hadith überliefert hat. أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ قَبْلَ الْمَاءِ. Allah hat nichts anderes erschaffen. Hat nichts erschaffen am Anfang als Wasser. Das heißt, das Wasser war zuerst. Das ist ein Hadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das wurde überliefert von Ibn Ishaq. Aber dieser Hadith ist schwach. Dieser Hadith ist schwach. Von daher nehmen wir das nicht als Grundlage dafür. Manche sagen, An-Nur wa Dhulma. Das Erste, was Allah erschaffen hat, ist Licht und Dunkelheit. Darüber gibt es keine authentischen Beweise. Das ist ein Beweis von Ibn Jarir. Der Hadith wurde von Saddi, nicht von Ibn Ishaq, sondern von Saddi aus Suddi überliefert. Aber das mit Finsternissen und Licht wurde von Ibn Jarir und von Ibn Ishaq als Meinung genommen. Und dann gibt es die Meinung, Al-Arsch ist das Erste, was überhaupt erschaffen wurde. Und was ist mit dem Wasser? Sie sagen inklusiv Wasser. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Arsch und das Wasser zusammen erschaffen. Ja? Und das ist die Meinung von großen Ulama, wie Imam Ibn Kathir und Imam Dhahabi und Imam Ibn Qayyim al-Jawziya. Ja? Und der Hadith ist bekannt. Al-Hadith ist auch authentisch in Bukhari überliefert, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Al-Hadith wurde von Imran ibn Husayn überliefert. Da sagt Imran ibn Husayn, Kana Allah wa lam yakun shay'un qabla. Allah war und nichts war vor ihm. Allah war und nichts war vor ihm. وكان عرشه على الماء. Und sein Thron war auf dem Wasser. وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. Dann schrieb er in dem bewahrten Tafel oder in dem Buch alles. Dann schuf er die Himmel und die Erde. Guckt mal die Reihenfolge. Also, Allah war und vor ihm war nichts. Und sein Thron war auf dem Wasser. Und er schrieb alles in dem Buch. Und er erschuf die Himmel und die Erde. Es gibt noch eine deutlichere Hadith, wo es heißt, dass Al-Arsch zuerst erschaffen wurde. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء. الحديث ist bei Imam Muslim überliefert, auch authentisch. Muhammad صلى الله عليه وسلم sagt, Allah schrieb die Schicksale aller Geschöpfen, bevor die Himmel und die Erde erschaffen wurden, mit 50.000 Jahren. Allah schrieb auf dem Buch die Schicksale aller Menschen, aller Geschöpfe, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, mit 50.000 Jahren. Und sein Thron war auf dem Wasser. Seht ihr? Das heißt, und sein Thron in der Zeit, wo er das gemacht hat, war auf dem Wasser. Habt ihr das verstanden? Nochmal den Hadith. Nochmal den Hadith. Allah schrieb die Schicksale alle Geschöpfe in dem Buch, bevor er die Himmel und die Erde erschaffen hat, mit 50.000 Jahren. Und das war, wo sein Thron auf dem Wasser war. Und sein Thron war auf dem Wasser. In der Zeit, wo er das geschrieben hat, sein Thron war
existiert schon sein
Thron. Ja, das heißt, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Als er das geschrieben hat, sein Thron lag auf Wasser. Von daher sagen sie also, der Thron war zuerst Wallahu ta'ala ala wa alam. Und diese Meinung vertreten die meisten Gelehrten von Ahlus Sunnah wal Jama'a. Dann kommen wir zu anderen Ahadith, die über ein paar Einzelheiten über den Thron überliefern. Der Hadith, dass Al-Arsch sehr gewaltig ist und dass das ganz, ganz, ganz schwer ist. Einmal kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith ist auch authentisch bei Sahih Muslim, der ist rausgegangen von seiner Frau bei Fajr-Gebet, nach Fajr-Gebet. Nachdem das Gebet verrichtet wurde, er ist rausgegangen von seiner Frau Juwayriya. Er ließ sie beim Dhikr, beim Erwähnen, Dhikr. Und dann kam er wieder zurück, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Er sagt, du, hast du die ganze Zeit Dhikr gemacht? Sie sagt ihm, ja, ja, Rasulullah. Er sagt ihr, ich habe einen Satz gesagt, dreimal. Und dieser Satz ist mehr und besser als alles, was du gesagt hast. Da sagte ihm, ja, Rasulullah, sag, das ist ja wunderschön, das ist Angebot. Da sagte, Subhanallahi adada khalqih, wa rida nafsi, wa zinata arshih, wa midada kalimati. Also, besser kannst du Allah nie Lob preisen. Subhanallahi adada khalqih. Das heißt, ich sage, heißt das, Subhanallah, wie die Anzahl seiner Geschöpfe. Uff, uff, uff. Wie viel hat Allah erschaffen? Von den Ameisen, von den alle Arten von Tieren und alle Arten von Menschen, alle Arten von Djinn, alle Arten, alles Mögliche von den Geschöpfen. Subhanallah adada khalqih. Das heißt, ich sage Subhanallah in der Anzahl von seinen Geschöpfen. Die Anzahl seiner Geschöpfe. Adada khalq. Wa rida nafsi. Bis er dem Wohlgefallen hat. Subhanallah, wie es ihm gebührt und wie es ihm gefällt. Auch das ist eine unendliche Sache. Und dann, wa zinata arshi. Subhanallah, so schwer wie die Schwere seines Thrones. Von daher wissen wir, dass das eine höchste, schwerste Kraft, was es gibt. Natürlich, nach Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala, ist der Thron. Wazinata arshi, und dann wamidada kalimatih. Und was ist midad? Der Tinte seiner Worte. Allahu Akbar, seine Worte gehen nie zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Worte gehen nie zu Ende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Das heißt, wenn das Meer als Tinte für die Worte Allahs wäre, da wäre diese Tinte, dieses Meer zu Ende gekommen und die Worte Allahs gehen nicht zu Ende, auch wenn es mehrere Meere dazu addiert werden. Und in anderer Vers heißt das, auch wenn es 7 Meere, das heißt alles, was wir auf der Erde haben, das sind 7 Meere. Wenn alle diese 7 Meere Midad und Tinte wären, wäre niemals die Worte Allahs zu Ende. Und hier sagt Muhammad s.a.w. Subhanallah, wie die Tinte seiner Worte. Das ist eine wunderschöne Erwähnungsart. Versucht mal das zu lernen und zu bewahren. Jeden Morgen und jeden Abend. Subhanallah, adada khalqih. Subhanallah, rida nafsih. Subhanallah, zinata arshih. Subhanallah, midada kalimatih. Oder alles bei Subhanallah am Anfang. Subhanallah, adada khalqih. Wa rida nafsih. وزينة عرشه ومداد كلماته. Ein anderen Hadith über den Arsch. Hier beschreibt uns Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Engel von den Träger von dem Thron, von dem Arsch. Wie viele Träger gibt es? 8. 8. Binas al-Aya. Es gibt eine Meinung von Ibn Kathir. Er sagt, das sind 4. Zurzeit sind das 4. Jibril, Israfil, وملك الموت جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت die bekannt sind unter den Muslimen. Und am Jenseits wären das 8. Aber dafür gibt es keine authentische klare Beweis. Deswegen, Allahu A'lam, sind das 8 Träger des Thrones. Guckt mal die Beschreibung von dem Träger. Das ist wieder bei Sahih. Al-Hadith ist bei dieser Hadith ist bei Abu Dawud und bei Ibn Abi Hatim. Und Ibn Kathir hat das eingestuft, er sagt, Isnaduhu Jayyid. Das heißt, die Überlieferungskette ist sehr gut. Und dann sagt er, Rijaluhu kulluhum thiqat. Alle Männer der Kette sind vertrauenswürdig. Das heißt, er hat sie alle erkannt und sie sind bekannt. Vertrauenswürdig. Es gibt Jayyid, es ist eine Stufe von den Einstufungen von dem Hadith. Es gibt ja Sahih und es gibt auch Jayyid und es gibt auch Hassan und so weiter. Aber Jayyid ist ja dunas Sahih. Wallahu a'lam, so wie ich weiß, ist es dunas Sahih, ist unter dem Sahih und der höchste Stufe ist Sahih. Ja, aber was heißt, auch wenn es unter Sahih ist, das heißt, weil die Männer von Sahih sind außergewöhnliche Männer. Verstehst du, das sind top. Aber es gibt auch vertrauenswürdige Männer, ja, die nicht in diese Stufe gekommen sind. Und hier ist der Hadith, ist Alhamdulillah authentisch. Was steht in diesem Hadith? Der Prophet s.a.w. sagt, Udina an uhaditha an malakin min malaikati Allah min hamalati al-arsh. Inna bayna lahshahmatay, shahmati udhunihi ila aatiqihi masiratu 700 sana, 700 aam. Er sagt, es wurde mir erlaubt, euch ein Engel von den Engeln, die den Thron Allahs tragen, dass ich ihn beschreibe. Es wurde mir erlaubt. Ausnahmsweise, ich gebe euch eine Sache von verborgener Welt. Udin Ali, es wurde mir erlaubt, dass ich euch diese Information gebe. Und wie lautet diese Information? Wie sieht dieser Engel? Er sagt, die Entfernung zwischen den Ohrläppchen, sein Ohrläppchen und sein Schulter, ist 700 Jahre Entfernung. Leute, es ist nicht 700 Kilometer. 700 Jahre Entfernung. Ja? Das ist ein Engel von den 8 Engeln. Und Muhammad s.a.w. hat Jibril a.s. gesehen. Einmal hat er ihn gesehen in wahren Gestalt. Er sagt, lahu sittumi'ati janah. Er hat 600 Flügel. Wenn er einen Flügel ausbreitet, deckt er zwischen Osten und Westen. Allahu Akbar. Und sein Kopf ist unter dem Thron. Und sein Fuß ist auf der Erde. Das ist Jibril a.s. Was ist passiert mit Muhammad s.a.w., was er ihm sagt? Wer sagt? Unmächtig. Unmächtig. Er konnte das nicht verkraften. Das ist nur ein Engel. Das ist nur ein Engel. Subhanallah. Subhanallah. Und deswegen sagen wir, wie mag es sein mit dem Schöpfer, dieser Engel? Wie ist er? Subhanahu wa ta'ala. Und diese Engel, sie haben Angst und sie fürchten. Sie haben Gottesfurcht. Und du, witzig kleine Ameise auf dieser Erde, du bist stolz und hochmütig gegenüber Allah und du lehnst ihn ab. La hawla wa la quwwata illa billah. Und es gibt, damit wir wissen, wo ist der Ort von Al-Arsch? Wo befindet sich der Arsch? Kann man diese Frage stellen? Natürlich kann man diese Frage stellen. Al-Arsch, liebe Brüder, ist das Höchste, was es gibt, natürlich. Und dann ist Allah über ihm. Al-Arsch, der Prophet ﷺ hat das beschrieben, dass dieser Himmel im Vergleich zum zweiten wie ein Ring in Falat, in Sahara, in Wüste. Und so geht es weiter bis zu dem siebten Himmel. Und dann gibt es ein Meer, Bahr. Und die Entfernung von diesem Meer ist wie zwischen Erde und Himmel wieder. Allahu Akbar. Und dann gibt es
Erde und Himmel, siebte Himmel.
Ja. Und dann gibt es den Stuhl. Und dann gibt es Wasser. Und dann gibt es Thron von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Thron, also die siebte Himmel. Und der Kursi. Wal Kursi. Ma'al Arsch ka halaqatin fi falah. Und dieses Kursi, der Stuhl, der alles umfasst eigentlich, im Vergleich zu dem Thron, ist wie ein Ring in der Wüste. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Das ist Dimensionen, die wir niemals erreichen können. Aber da siehst du, wie allmächtig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und Allah ist über dem Thron, ist فوق العرش. Das ist ein Hadith bei Bukhari, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ عَلَى كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ أَوْ وَسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ومنه تفجر أي تتفجر أنهار الجنة. Da sagt Muhammad صلى الله عليه وسلم, in dem Paradies gibt es 100 Stufen. Allah hat sie extra für die Mujahideen in seinem Weg vorbereitet. 100 Stufen im Paradies extra. Das sind nicht für die Menschen, sondern für die Mujahideen. 100 Stufen. Zwischen jeder einzelne und zweite Stufe ist wie zwischen Erde und Himmel. Allahu Akbar. Das ist jetzt nur Paradies. Und dann sagt Muhammad s.a.w., wenn ihr Allah bittet, bittet ihn um den Firdaus. Al-A'la. Firdaus ist ein Name von dem Paradies. Bittet ihn um Firdaus. Warum, ja Rasulullah, warum sollen wir um Firdaus? Er sagt, فَإِنَّهُ وَسَطُ الْجَنَّةِ. Wasat heißt Al-Khair. Das ist der beste Jannah. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Und höchste Paradies. Und dann sagt, warte mal. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Und über diesen Firdaus ist عَرْشُ الرَّحْمَنِ. In einem anderen Hadith, die Decke von dem Firdaus-Bewohner ist was? Ist Allahs Thron. Ist العرش. Und dann sagt, und von dort kommen die Flüsse von dem Paradies. Von dort kommen die Flüsse von Paradies, also von diesem Firdaus. Jetzt die Frage. Wir haben gehört, العرش ist über das Wasser. Und jetzt Al-Arsch ist über Firdaus. Richtig? Was ist jetzt? Die Ulama sagen, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, er sagt, es ist kein Problem. Wenn wir sagen, Al-Arsch ist auf dem Wasser, heißt nicht, dass das überall Wasser ist, unter dem Thron. Er ist über das Wasser, aber das heißt nicht, dass das überall unter dem Thron Wasser ist. Es kann in einem Bereich Wasser sein und in einem anderen Bereich was anderes sein. Haben wir das verstanden? Also es gibt keinen Widerspruch. Das haben die Ulama gesagt. Das ist eine Welt. Und die Ahadith, solange sie alle authentisch sind, man kann nicht eine wegschmeißen und eine, oder man kann sie nicht gegeneinander, sondern man versucht, die Ahadith so zusammen anzupassen. In den Reden von Muhammad s.a.w. gibt es keine Widersprüche. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wenn es außer von... Achi, erstmal, wenn es nicht von Allah stammen würde, hättet ihr so viele Widersprüche gefunden. Deswegen, die Ahaditen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er gesprochen hat von seinem Munde, sie werden niemals einander widersprechen, was Religion angeht. Niemals. Und wenn wir zwei Ahaditen finden, die einander widersprechen, dann gibt es drei Möglichkeiten. Oder vier Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Einer ist authentisch, einer ist schwach. In der Kette fehlt jemand, ist ein Lügner, ein und so weiter. Das ist Nummer eins bekannt. Zweitens. Einer ist früher als dem anderen. Manchmal sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das nicht? Und später sagt er was? Nein, doch ist das. Was nehmen wir da? Den späteren. Er macht das Alte ungültig. Wie zum Beispiel, am Anfang hat er uns die Gräber besuchen verboten. Was hat er gesagt? Nein, besucht sie, sie erinnert euch an den Tod. Was nehmen wir? Die zweite. Warum? Weil er sagt, ich habe euch das verboten am Anfang. Wenn wir wissen, die Zeit, wann das ist. Drittens, zwei Ahaditen sind beide authentisch. Können sie einander widersprechen? Nein. Nein. Deswegen was? Man versucht, die beiden Ahaditen zusammenzubringen. Und in allen authentischen Ahaditen ist der Fall, dass man die Ahaditen wirklich zusammenbinden kann, ohne Probleme und ohne Erschwernis und ohne Komplikationen. Ja? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Die vierte Möglichkeit, es gibt einen Fall bei einem Hadith, wo ein Sahabi sagt, der Prophet hat das nicht gemacht. Ein anderer Sahabi sagt, der Prophet hat das gemacht. Beide sind authentisch. Er hat mit ihm gelebt. Und er hat mit ihm gelebt. Er sagt, er hat es gemacht. Der andere sagt, er hat es nicht gemacht. Was machen wir jetzt? Und beide authentisch. Die Ulama sagen, Al-Musbitu muqaddamun ala al-Nafi. Der Bestätiger wird bevorzugt als der Verneiner. Der verneint. Warum? Weil der Verneiner, vielleicht hat er ihn nicht gesehen. Und der andere, er hat ihn gesehen. Einer, der sagt, niemals hat mich Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Stehen trinken gesehen. Zum Beispiel. Einer sagt, nee, ich habe ihn beim Trinken stehen gesehen, als er in Hajj war und so. Er hat getrunken vor uns und er hat Buttermilch getrunken oder Halib getrunken. Ja? Oder er hat nicht geheiratet, während er in Ihram-Zustand war. Da kommt seine Frau und sagt, nein, er hat geheiratet. Er hat mich geheiratet sogar. Ja? Dann nehmen wir den. Von daher, das ist eine vierte Methode, kommt auch oft. Kommt auch oft und da gibt es Meinungsverschiedenheiten von Ulama. Ja? Dann kommen wir, liebe Brüder, weiter zur Beschreibung von der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Lamma qadallahu al-khalq, Hadith ist bei Muslim, oder Bukhari und Muslim, Lamma qadallahu al-khalq, kataba fi kitabin, huwa indahu fauq al-arsh, anna rahmati sabaqat ghadabi. Als Allah mit der Erschaffung, mit den Dingen, die Dingen erschaffen hat, er hat in einem Buch geschrieben, bei ihm über den Thron, dass seine Barmherzigkeit, sein Zorn gewinnt. Ein Mann fragte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ Wo war Allah bevor er sein Allah Akbar. Wo war Allah bevor er sein Geschöpfe erschaffen hat? Er sagt ihm كان في عمى ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق العرش ثم استوى عليه. Subhanallah. Hadith ist Hassan bei Tirmidhi und bei Imam Ahmed und bei Ibn Majah. Er sagt, wo war unser Herr, bevor er die Dinge erschaffen hat? Er sagt, er war in Amma. In einer Dunkelheit. Amma, wallahu a'lam. Ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Über ihm gibt es keine Luft und unter ihm gibt es keine Luft. Und dann hat er den Thron erschaffen und dann hat er sich über seinen Thron erhoben. So lautet der Hadith. Ein anderer Hadith. Und hier, inshallah, ist es eine Motivation für uns, damit wir einander lieben. Für Allah, subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagt, Al-Mutahabuna fi Allah, yudhilluhumullahu fi dhilli arshihi, yawma la dhilla illa dhillu. Hadith authentisch bei Ahmed und Ibn Hibban und Hakim. Diejenigen, die einander für Allah lieben, sie sind unter den Schatten von Allahs Thron. Vom Allahs Thron an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer sein, der Schatten seines Thrones. Subhanahu wa ta'ala. Und hier der Hadith ist bei Al-Albani in Silsila al-Sahiha, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ma as-samawati as-sab'u fi al-Kursiyyi illa ka halaqatin fi ardi falah, wa fadlu al-'arshi 'ala al-Kursiyyi ka fadli tilka al-falati 'ala tilka al-halaqah." Die Himmel, alle sieben Himmel im Vergleich zu dem Kursi, zu dem Stuhl, sie sind wie ein Ring in der Wüste. Und der Thron im Vergleich zu dem Kursi, also der Kursi vor dem Thron, ist wie ein Ring in der Wüste. Als Sa'd ibn Mu'ad gestorben ist, Hadith ist bei Bukhari, wenn es nicht bei Bukhari wäre, hätten wir nicht. Sa'd ibn Mu'ad ist gestorben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihtazza arshu al-arshu li mauti Sa'd ibn Mu'ad. Al-arsh von Allah. Al-arsh ihtazza. Ihtazza für das Sterben von Mu'ad, von Sa'd ibn Mu'ad. Ihtazza hat zwei Bedeutungen in der arabischen Sprache. Hat sich bewegt. Ihtazza. Das ist sich bewegen. Ja, das heißt, der Thron hat sich gewackelt oder bewegt. Für was? Für das Sterben von Sa'd ibn Mu'ad. Das ist eine gewaltige Information für Sa'd ibn Mu'ad, dass sowas passiert. Eine andere Bedeutung sagen auch die Ulama von Ahlus Sunnah. Ihtazza bil khabar istabshara heißt das. Istabshara, das heißt, er hat sich gefreut. Das heißt, ihtazza in der arabischen Sprache. Der Thron hat sich gefreut über das Sterben von Sa'd ibn Mu'ad. Warum freut er sich darüber? Weil die Seele von dem Gläubigen nach dem Sterben, wo geht sie hin? Die geht ins Himmel. Wohin weiter? Die geht bis zum Thron, bis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt sie runter. Das ist nun für den Gläubigen. Der Thron hat sich gefreut, dass die Seele von Sa'd ibn Mu'ad endlich mal kommt. Das sagen die Ulama. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam, Hadith ist bei Al-Imam Al-Bukhari. Es gibt ein Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Thron genau beschrieben hat, wie er ist. Ein Mann kam zu ihm, ein wüsten Araber, ja Rasulallah, kein Essen, kein Trinken, keine Kamele und das Vieh verhungert und unsere Kinder. Ja, Rasulallah, wir nehmen dich als Fürsprecher gegenüber Allah und wir nehmen Allah als Fürsprecher gegenüber dich. Als er den zweiten Satz gehört hat, das heißt, wir nehmen dich Vermittler zwischen uns und Allah, dass du für uns betest und wir nehmen Allah als Vermittler, dass er zu dir, als ob Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Allah ta'ala ist. A'udhu billah. Also kommt sprachlich, kommt so. Der Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wayhak, was sagst du? Und dann begann Muhammad sallallahu alaihi wasallam die ganze Zeit, subhanallah, 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 bis die Sahaba in ihren Gesichtern das gesehen wurde, dass sie ängstlich geworden sind. Dann sagt er ihm, atadri ma taqul, wayhak, wehe dir, weißt du, was du da sagst? Weißt du, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist? Und dann sagt er ihm, إن عرشه على سماواته وأراضيه هكذا وأشار بأصابعه مثل القبة. Er sagt, dein Thron über die Himmel und die Erde ist so. Und er hat seinen Fingern zusammengebunden wie ein Kuppel. Kuppe. Wie ein Kuppel. Ja, Hadith ist bei Darami ibn Abi, und bei Ibn Abi Asim, bei Abu Dawud und bei At-Tabarani. Und es gibt einen anderen Hadith bei Muslim, damit beenden wir erstmal, was über Arsch überliefert wurde. Bei Muslim, die Engel oder Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Befehl im Himmel erteilt, gleich gibt er einen Befehl. Was passiert? Sabbahathu hamalatul Arsch. Die Träger von Arsch, von dem Thron beginnen zu lobpreisen. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, auf einmal kommt wie eine Zeremonie. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim, weil ein Befehl erteilt wurde. Thumma sabbahathu ahlu as-sama'i ath-thaniya hatta yantahi at-tasbihu ila as-sama'i ad-dunya. Dann kommt die nächste Himmel Und die Bewohner vom nächsten Himmel, von den Engeln, beginnen das Tasbih zu machen, Subhanallah. Und dann die Nächste und die Nächste, bis sie diesen Himmel erreichen. Auf einmal alle Engel der Himmel lobpreisen gleichzeitig Allah, Subhanahu wa Ta'ala, weil er einen Befehl erteilt. Dann sagen die Leute von dem Himmel unten, Mada qala rabbukum, was hat euer Herr gesagt? Weil sie haben ihn nicht gehört, aber die Träger des Thrones haben ihn gehört. Dann sagen sie, فَيُخْبِرُونَهُمْ ثُمَّ يَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ أَهْلَ السَّوَمَاوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَنْتَهِيَ الْخَبَرُ إِلَى السَّمَاءِ. Dann geben sie ihnen die Kunde, bis die Kunde überall in den allen Himmeln kommt. Und dann kommen die Djinn, die Satane, und sie hören von unten auf dem Himmel, sie hören, was die Engel untereinander sagen, und dann gehen sie mit der Kunde runter. Dann sagt Muhammad s.a.w., entweder machen sie mehr Lüge darüber, oder sie machen weniger. Und Hauptsache, sie vermischen das wal'iyadu billah mit Lügen. Sie vermischen das mit Lügen. Jetzt kommen wir, warum, liebe Brüder, warum sagen diese Mu'tazila und Jahamiya, dass Al-Arsh, Al-Mulk, Besitztum ist. Obwohl es ganz deutlich ist. Al-Arsh wurde beschrieben. Mit Füßen, Säulen und Entfernung und als Decke und alles Mögliche. Ich meine, was bringt dich noch dazu, das zu verleugnen? Weil das mit ihren Köpfen nicht zu vereinbaren ist. Und weil sie von Anfang an den Verstand und Kopf als Richter für verborgene Welt gelassen haben. Und das ist ihr Haken. Sie sagen, wenn wir die Allah dem Thron geben, und sagen wir über den Thron, das heißt, wir haben ihm eine Richtung gegeben. Und Allah darf man keine Richtung geben. Weil wenn wir sagen, eine Richtung, wo Allah ist, das heißt, wir haben ihm eine Ortschaft gegeben. Und Allah hat Ort und Zeit erschaffen. Wir können nicht sagen, er ist über den Thron. Kopf. Philosophie. Als ob er schon diesen Horizont erreicht hat und er weiß, was über den Thron ist. Was Allah überhaupt erschaffen hat. Wir Ahl-Sunnah und Jama'ah, wir sagen, was Allah sagt. Allah ist über den Thron. Aber er hat was? Er hat Zeit und Ort erschaffen. Und er braucht keinen Ort und keine Zeit. So. Und bleib in dieser Sache. Und bleib in dieser Sache. Und zweitens, sie sagen, Allah macht den Thron und er erhebt sich über den Thron. Das heißt, er braucht einen Thron. Richtig? Er sagt, nein. Allah subhanahu wa ta'ala braucht keinen Thron. Und wir sagen nicht, er sitzt über dem Thron, aber er ist über dem Thron. Und wir sagen, der Thron und die Träger des Thrones sind alle unter der Macht Allahs und sie sind Geschöpfe von Allah. Und wisst ihr, dass die 8 Träger, als Allah Ta'ala ihnen befohlen hat, den Thron zu tragen mit ihrer Gewaltigkeit, gewaltigen Körper und gewaltigen Wesen, sie konnten das nicht tragen. Sie konnten das nicht tragen. Dann sagen sie, ja Rabb, wir können nicht. Dann hat Allah Ta'ala ihnen gesagt, sagt, la hawla wa la quwwata illa billah. Dann haben sie, la hawla wa la quwwata illa billah gesagt, dann haben sie den Thron getragen. Und wenn Allah Ta'ala will, dass der Thron über dem winzig kleinen Geschöpf getragen wird, wird gemacht. Denn alles läuft über den Befehl Allahs. Also er braucht nicht den Thron. Und er braucht nicht die Engel und die Träger des Thrones. Aber Allah Subhanahu wa Ta'ala schafft, was er will. Und er hat den Thron und die Himmel und die Erde erschaffen, damit er uns prüft. Und er hat diesen Menschen auserwählt mit seiner Weisheit. Er hat Geheimnisse, seine Schöpfung in den Menschen gemacht. Und mit seiner Weisheit hat er uns erschaffen. Und alles hat er für uns erschaffen, damit wir ihn kennen und damit wir ihn sehen. Sie sagen aber auch, wir vergleichen den Schöpfer mit dem Geschöpf, wenn wir sagen, er ist über den Thron. Wie ein König also. Wir sagen ihnen, das habt ihr in euren Kopf vorgestellt. Deswegen habt ihr das abgelehnt. Also, derjenige, der Ähnlichkeit macht, das seid ihr, nicht wir. Ja, oder nicht? Weil du auf diese Idee gekommen bist, also wie der Thron, er ist über den Thron. Das habe ich nicht gemacht. Das, was ich sage, ist das, was Allah und was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam im Koran und Sunnah sagt. Er hat gesagt, er ist über den Thron, er ist über den Thron. Das wie, wissen wir nicht. Aber Al-Istiwa, Istawa, wissen wir, was Istawa ist. Und deswegen, nächster Unterricht, sprechen wir inshallah ta'ala über Istawa. Es gibt Istawa B. istawa ila, istawa fi, istawa kada wa kada, istawa ala. Und alle diese Sachen haben Bedeutungen. Und dann werden wir darüber sprechen, was die Leute über Istawa gesagt haben, was Ahlus Salaf Salih Sahaba radiallahu alaihim. Und dann werden wir alle möglichen Beweise, inshallah ta'ala, die wir können, nennen, dass Allah ta'ala über alle Geschöpfe ist und dass er in den Hohen ist. Er ist oben über allen Geschöpfen. Das werden wir inshallah von Koran und von Sunna erwähnen. Nächste Woche inshallah ta'ala werde ich euch ein paar Fragen über den Arsch fragen. Und dann werden wir über Istiwa bi'inillah weitersprechen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran für das gute Zuhören.